Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Sensibel Sein, dem psychologischen Podcast rund um die Themen Sensibilität und Begabung und den damit einhergehenden persönlichkeitsbedingten Eigenschaften. Mein Name ist Britta Sperling, ich bin Psychologin und Musiktherapeutin und freue mich, dass du heute dabei bist. In dieser ersten Podcast-Folge soll es um das zugrunde liegende Konstrukt gehen, auf dem sich eigentlich alle weiteren Themen und Annahmen aufbauen werden. Und zwar möchte ich dir gerne heute das Konzept der Hochsensibilität nach Elaine Aron vorstellen. Aron hat sich schon in den 90er Jahren in ihren Forschungen intensiv damit beschäftigt, ob es tatsächlich eine unterschiedliche Art der Reizverarbeitung und Reizfilterung bei Menschen gibt und hat mit ihrem Konzept ein psychologisches Konstrukt begründet, das erklären möchte, warum einige Menschen offenkundig empfindsamer bzw. sensitiver zu sein scheinen als andere. Kurz zu den Begrifflichkeiten oder dem Terminus, denn im deutschsprachigen Raum begegnet uns fast durchgehend die Formulierung Hochsensibilität. Das ist ein Begriff, der im Grunde etwas unzureichend übersetzt ist. Der eigentlich korrekte deutsche Begriff müsste hochsensitiv sein, denn es geht in ihrem Konstrukt um weitaus mehr als um nur dieses Empfindsame oder Sensible, sondern es geht tatsächlich um wahrnehmungspsychologische Aspekte und die werden in ihrer Gesamtheit eben eher gerecht. Wenn wir direkt in der Anwendung der Begrifflichkeiten auch zum Ausdruck bringen, dass es eben bei diesem Thema um weitaus mehr geht, als nur sensibel zu sein, sondern es geht vielmehr darum, sensibel wahrzunehmen. Aron begründet ihre Idee eben mit der Annahme, dass es sich hier um ein völlig normales und angeborenes Persönlichkeitsmerkmal handelt. Die Psychologie spricht in dem Zusammenhang auch von einem Trait. Und im Grunde existieren auch diese Begrifflichkeiten rund um die Hochsensitivität seit ihren ersten Veröffentlichungen der Forschungen, die im Journal of Personality and Social Psychology publiziert wurden. Vielfach ist es so, dass Hochsensitivität oder eben als Hochsensibilität häufig weitergetragener Begriff vielfach völlig missverstanden wird. Da existieren dann auch schon eine ganze Palette von Vorurteilen oder falschen Vorstellungen, dass es hier eben um die sogenannten Sensibelchen oder Mimosen geht, die sich ja einfach nur mal ein dickeres Fell zulegen müssten. Aber das ist eben überhaupt nicht die Wesensart dieser Menschen, um die es hier gehen soll, und ein völliges Missverständnis. Aron selbst drückt ihre Forschung oder gründet ihre Forschungen auf den Arbeiten von Professor Klages und Professor Kagan. Und auch hier gibt es eben schon die Annahme, dass die Ursache einer unterschiedlichen Verarbeitung von Reizen neuronal bedingt ist, also in bestimmten Hirnarealen stattfindet. Und da geht es auch immer wieder um den sogenannten Thalamus, also der Bereich im Hirn, wo die Filterung von Reizen eben funktioniert. Und dort soll es eben Unterschiede geben. Und auch aus der Säuglingsforschung gibt es eben Befunde, dass es von Geburt an Säuglinge gibt, die sehr viel schneller und auch intensiver auf Reize reagieren als andere. Und eigentlich müssen die Mütter unter uns nur mal überlegen, wie das bei den Kindern auch im Vergleich dann zu anderen Säuglingen so war. Und wir wissen alle, die Unterschiedlichkeit ist eben von Geburt an in den Neugeborenen angelegt. Es handelt sich also bei der hochsensitiven Wahrnehmung um eine sehr intensive Wahrnehmung, die das gesamte Fühlen, Denken und auch ein sehr komplexes Innenleben umfasst. Das heißt, wir haben also wirklich einen Unterschied hier in der Art der Wahrnehmung, da eben die Reize empfindsamer verarbeitet werden. Und vielfach ist auch hier der Begriff der sogenannten intuitiven Wahrnehmung sehr treffend, Stichwort Intuition, denn die Wahrnehmung ist auf eine Art wesentlich offener und subtiler. Wir können uns also vorstellen, dass in ein und derselben Situation oder bei ein und demselben Reiz für den einen das Nervensystem wesentlich stärker anspringt als beim anderen. Das heißt, das sogenannte Arousal oder Erregungsniveau ist eben je nach Ausprägung der Sensitivität eben unterschiedlich. Selbstverständlich spielen auch natürlich noch andere Aspekte in den Wahrnehmungsprozessen eine Rolle, das heißt Bewertung von Stimuli, eventuell gelernte Angstreaktionen, generelle Stressresistenz und so weiter. Aber auch da hat Aaron schon sehr genau hingeschaut, ob Hochsensibilität eben wirklich als eigenständiges Merkmal, als eigenständiges Konstrukt verstanden werden kann. Und dort liefert sie immer wieder fundierte Annahmen, dass dem so ist. Denn gerade aus den ja eher kritischen Reihen wird häufig eben angeführt, dass wir ja bei sehr vielen anderen psychologischen Phänomenen eben auch sowas wie überschießende Reaktionen des Nervensystems haben. Also zum Beispiel, wie ich gerade schon sagte, so etwas wie eine allgemeine Stresstoleranz oder auch das Konzept des Neurotizismus, vielleicht hast du das schon mal gehört, wird immer wieder angewandt und die Frage aufgeworfen, ob das nicht irgendwie das Gleiche ist wie Hochsensibilität, beziehungsweise ob es da nicht Überschneidungen gibt oder bessere Erklärbarkeiten. Aber wie gesagt, die Evidenz oder die Beweise, die Belege, die von Aaron selbst geliefert wurden, sprechen dafür, dass Hochsensibilität eine eigenständige Variable darstellt und sein kann. Mit dem Blick in die Gesellschaftsgeschichte können wir auch festhalten, dass es Hochsensitivität oder hochsensiblere Menschen eben auch schon immer gegeben hat und dass sie vielleicht früher einfach anders genannt oder wahrgenommen wurden, aber dieses Klischee oder die Vorstellung von einem hochsensiblen Freigeist ist eben eigentlich im Grunde auch nichts Neues. Das Konzept formuliert nun vier zentrale Aspekte oder beinhaltet vier zentrale Aspekte, die vorhanden sein müssen, um ja von einer hochsensiblen Veranlagung zu sprechen. Und die möchte ich euch gerne jetzt einmal vorstellen. Als allererstes haben wir die gründliche Informationsverarbeitung. Das heißt, alles, was zentral nervös, also im zentralen Nervensystem, an Reizen verarbeitet wird, das können Reize aus dem Innenleben sein, genauso wie aus der Außenwelt, werden irgendwie ja sehr tiefgreifend und eben sehr gründlich verarbeitet. Der zweite Aspekt ist eine potenziell starke Überregbarkeit. Das heißt, das gesamte System ist auch sehr schnell überlastet, weil eben viel, viel mehr an Informationen auf den Einzelnen einströmt und diese eben aus mangelnden Filterfunktionen heraus nicht vorsortiert oder vorausgewählt werden. Das heißt, die hochsensitive Person ist eigentlich jeden Tag mit einer viel größeren Anzahl an Informationen bombardiert und daher natürlich auch potenziell schneller erschöpft und überregt, was im Grunde nichts anderes ist als ein andauernder Stresszustand. Und wenn der Körper eben dort länger in diesem sogenannten Hyperarousal, also in der Übererregung, verharrt oder verbleibt, dann können da eben auch stressbedingte Folgeprobleme entstehen. Der dritte Aspekt ist die emotionale Intensität. Das heißt, dass alles, was gefühlt wird, was mit Gefühlen zusammenhängt, ist sehr intensiv, sowohl in die eine als auch in die andere Richtung. Also es kann eben eine überbordende Freude und intensives Glücksgefühl wahrgenommen werden, genauso wie intensive Traurigkeit und starke Ängste oder Verlustgefühle. Alles ist eben sehr intensiv und häufig eben auch einhergehend mit einem ausgeprägten Vermögen zur Empathie, also dass auch die Einfühlung und das Mitempfinden bezüglich der Gefühle von anderen ähnlich intensiv ist. Aber das ist keins der vier Kriterien. Das vierte Kriterium ist die sensorische Empfindlichkeit. Und das ist vielleicht auch das, was wir uns bei Nichtbeschäftigung oder nicht intensiver Beschäftigung mit dem Thema am ehesten auch darunter vorstellen. Also alles das, was mit Sinneskanälen zusammenhängt und in die Empfindung geht übers Sehen, Hören, Riechen, Schmecken oder auch eben auf haptischen Kanälen, also das Spüren, wenn zum Beispiel jemand bestimmte Stoffe auf der Haut nicht haben kann oder Schildchen im T-Shirt oder sehr, sehr geräuschempfindlich ist oder bei bestimmten Gerüchen einfach ja, überflutet wird von diesen Reizen und sich da eben auch nicht entsprechend schützen kann. Also zusammengefasst noch einmal die vier Kriterien, die wir jetzt vorgestellt haben. Gründliche Informationsverarbeitung, Überregbarkeit, emotionale Intensität und sensorische Empfindlichkeit. Das sind also die vier Bestandteile des Hochsensitivitätskonstrukts nach Aaron. Aber es gibt natürlich auch noch weitere sichtbare Merkmale oder Aspekte, die in der Beschreibung von hochsensitiven Menschen immer wieder auftauchen. Du kannst natürlich auch jederzeit in der Literatur von Aaron nachlesen oder auch in anderen Büchern zum Thema. Da gibt es inzwischen einiges auf dem Markt der Ratgeberliteratur und es ist immer wieder interessant, da mal so abzugleichen, was einem davon bekannt oder vertraut vorkommt oder eben auch nicht. Aaron selbst hat ein Messinstrument entwickelt, mit dem sie ja, für ihre Forschung auch die hochsensible Persönlichkeit erfassen oder erheben kann. Das ist die HSP-Skala. Die ist auch meines Wissens nach zugänglich. Also die kann man auch auf der Webseite mal einsehen und einlesen, ist auch in den Büchern nachzuschauen, wo eben über bestimmte Fragestellungen abgefragt wird, ob diese Veranlagung eben vorliegen könnte oder nicht. Diese HSP-Skala ist bis zum jetzigen Zeitpunkt auch noch das einzige Messinstrument oder zumindest mir bekannte, mit dem diese Forschungen betrieben werden. Und das wird auch immer wieder kritisiert von empirischer Seite oder von empirischen Wissenschaftlern, dass das im Grunde schwierig ist, mit dieser Skala zu arbeiten, die eben nur beschreibende Merkmale sozusagen erhebt, sodass wir eben die Situation haben, dass Personen sich über Selbsteinschätzung eben beschreiben können, aber Hochsensibilität als solches kann in dem Sinne nicht erfasst oder diagnostiziert werden, anders als zum Beispiel bei der Hochbegabung, die mittels Intelligenzdiagnostik getestet werden kann, ist das bei Hochsensibilität eben nicht der Fall. Und das ist auch die Schwierigkeit im, ja, im Forschungskontext, die sogenannte Validität, also die Gültigkeit dieses Konzepts im Zusammenhang mit den Möglichkeiten, es eben zu messen, beziehungsweise eben auch nicht. Das macht es so schwierig, auch das Konstrukt in der Forschung so breit aufzustellen, beziehungsweise zu platzieren. Kommen wir nun zu einigen weiteren Aspekten oder Merkmalen, die man in der Literatur auch findet. Und zwar, ja, das wurde gerade aus den vier Kriterien auch schon deutlich, ist eben durch die erhöhte Reizaufnahme auch immer wieder ein sehr stark ausgeprägtes Bedürfnis nach Pausen und Ruhezeiten, weil eben eine sehr schnelle Erschöpfung stattfinden kann. Und da ist es besonders wichtig auch zu erlernen oder sich darüber bewusst zu sein als hochsensibler Mensch, dass da eben ja auch andere Gesetze gelten als bei nicht hochsensiblen Personen. Denn häufig können dann ja auch so Gefühle von geringer Belastbarkeit oder ja eben diesem fehlenden dicken Fell oder wie man es auch nennen will, auftreten. Aber im Grunde ist es nicht wirklich so. Also die Belastbarkeit ist nicht automatisch gering, nur weil das Nervensystem schneller erschöpft ist. Aber es müssen einfach diese so wichtigen Pausen zwischendurch immer wieder eingebaut werden, damit auch eine Regeneration stattfinden kann. Und dann ist die Person durchaus unter günstigen Bedingungen in der Lage, auch größere Dinge zu verpacken oder zu verarbeiten. Sie haben eben auch mit einem sehr langen emotionalen Nachhalt zu tun. Das heißt, Dinge, die eben sehr intensiv sind, können Sie einfach sehr einnehmen und total beschäftigen. Also da besteht nicht so die Fähigkeit, das dann zur Seite zu schieben oder loszulassen und zu sagen, ja, jetzt mache ich erstmal das oder ich konzentriere mich hierauf, sondern es ist im Grunde eine völlige Vereinnahmung von bestimmten Gefühlen, die dann eben durch Ereignisse oder Zusammenhänge aktiviert wurden. Und das kann auch zu Folgeproblemen wie Schlafstörungen oder sonstigem eben führen. Denn das muss wirklich alles sehr, sehr tief verarbeitet und bearbeitet werden. Für hochsensible Menschen ist es eigentlich durchgehend sehr, sehr wichtig, ein starkes Sicherheitsgefühl aufrechtzuerhalten, und dementsprechend sind Veränderungen auch nicht unbedingt so beliebt. Also am wohlsten oder die Komfortzone ist sozusagen am stärksten ausgeprägt, wenn man sich sicher fühlt und Vertrautes um sich hat. Trotzdem sind eben sehr vielseitige Interessen und auch sehr Neugier an Neuem eben da, was auch mit der hohen Kreativität und dem Potenzial auch auf kognitiver und geistiger Ebene eben zusammenhängt. Viele hochsensible Menschen haben einen sehr, sehr ausgeprägten Gerechtigkeitssinn. Sie spüren auch sehr viel an Stimmungen oder Atmosphären. Da ist so ein Feinsinn für Ästhetik und Harmonie. Das heißt, es gibt auch so Phänomene wie, so kann es zum Beispiel durchaus vorkommen, dass eine hochsensible Person einen Raum betritt und innerhalb kürzester Zeit spürt, was für eine Atmosphäre dort herrscht oder wie die Stimmungen der einzelnen Personen sind, beziehungsweise was vielleicht auch an Spannungen oder Unausgesprochenem da ist. Das ist auch immer wieder faszinierend bei Kindern, denn hochsensible Kinder haben auch diese Fähigkeit schon sehr, sehr früh und verblüffen teilweise damit die Erwachsenen immer wieder aufs Neue. Häufig sind hochsensible Menschen auch sehr perfektionistisch veranlagt, das heißt, sie wollen im Grunde die Dinge von Grund auf richtig machen und verstehen und entsprechend auch ausdrücken und können da auch immer mal wieder über ihre eigenen Grenzen gehen und sich im Grunde selber an den eigenen überhöhten Ansprüchen erschöpfen. Eine generelle Zuverlässigkeit und Hilfsbereitschaft wird auch oft beschrieben. Das heißt, es sind alles so Eigenschaften oder Beschreibungsmerkmale, die immer wieder auftauchen und die auch über diese vorhin erwähnte Skala von Aaron eben erhoben werden. Ich würde jetzt gerne noch auf ein paar Forschungsbefunde eingehen, auf ein paar Studien, die Annahme, dass es eben Menschen zu geben scheint, die wirklich mit einer erhöhten Intensität auf Reize reagieren, auch bestätigen und dafür sprechen. Und zwar gibt es ein Forscherteam, das hat die Menschen, die auf dieser HSP-Skala eben hoch gescored haben, also da hohe Werte hatten, die haben die ins FMRT, in den Magnetresonanztomographen geschoben und konnten erkennen, dass Hochsensible eine höhere Aktivität in bestimmten Gehirnarealen aufwiesen, und zwar in denen, die in einer Verbindung mit der visuellen Datenverarbeitung zu tun haben. Eine Untersuchung von Birgit Trappmann-Kohr aus dem Jahr 2014 zeigt an einer sehr, sehr großen Stichprobe, dass es einen Zusammenhang zu geben scheint zwischen dem Persönlichkeitsaspekt Intuition, also intuitiver Wahrnehmung, und den hochsensiblen Personen. Das ist ein sehr interessanter und sehr wichtiger Befund auch, der nämlich wirklich auch die These, dass die Art der Wahrnehmung eben eine andere ist, stärkt und unterstützt. Häufig wird ja auch in der Kritik oder in der kritischen Auseinandersetzung mit Hochsensibilität sowas vermutet wie, ja, das ist eben, eigentlich sind das die Menschen, die generell eben neurotisch sind, also eben so eine Art permanenten, überhöhten Angstzustand eben aufweisen, ohne einen ersichtlichen Grund. Aber gerade eben auch mit diesen Befunden hier können wir und der Forschung von Aaron können wir wirklich davon ausgehen, dass es eben um wahrnehmungspsychologische Aspekte geht, die hier eine Rolle spielen. Dann wäre es also so, dass Hochsensitivität eine Grunddisposition ist, also eine Veranlagung, die mit auf die Welt gebracht wird. Und natürlich kann sich da rauf unter ungünstigen Entwicklungsbedingungen leichter negative Einflüsse entfalten. Das heißt, natürlich kann es auch vorkommen oder kann es auch sein, dass eine hochsensible Person eine erhöhte Angstbereitschaft oder eine generell höhere Ängstlichkeit hat. Das ist aber ganz wichtig hinzugucken und dann auch auseinander zu friemeln, was sozusagen dann durch die Entwicklungsprozesse oder durch Erziehungsaspekte erlernt und im Sinne von erlerntem Verhalten erst entstanden ist und was wirklich schon von Geburt an als ja, Disposition eben mitgebracht wurde. Und dafür ist es einfach wichtig, beides zu kennen und beide Konzepte im Hinterkopf zu haben. Und darüber hinaus muss ich auch sagen, dass ich immer mehr mitbekomme, dass es für viele Menschen eine erhebliche Entlastung, ja, und eine Erklärung ist, sich als hochsensibel oder hochsensitiv zu identifizieren und letztendlich dann auch eine Art Zugang zu bekommen, sich mit sich selbst zu beschäftigen. Und das ist im Grunde eigentlich schon eine Daseinsberechtigung für dieses Konstrukt. Denn Hochsensitivität wird nicht als Krankheit oder pathologischer Zustand verstanden. Und sich da eben mit zu befassen, was für Bedürfnisse und was für besondere Anforderungen eben auch damit einhergehen, kann schon einen intensiven, ja, Selbsterfahrungsprozess eben einleiten. Und dann können unter Umständen auch psychologische Folgeprobleme, die sich eben vielleicht schon entwickelt haben, nochmal ganz neu verstanden und eingeordnet werden. Natürlich darf oder sollte der Begriff auch nicht so inflationär gebraucht werden. Das heißt, in vielen Zusammenhängen einfach mal so per se benutzt werden. Da wird es auch nochmal eine intensive Auseinandersetzung geben mit der Frage, inwieweit zum Beispiel ja, Traumafolgestörungen oder Phänomene, die bedingt durch eine Traumatisierung eben vorhanden sein können, sich mit Hochsensibilität ähneln bzw. unterscheiden und wie man das genau auseinanderhalten kann. Aber hier soll es erstmal wirklich nur darum gehen, eine Veranlagung zu verstehen und dann im nächsten Schritt eben auch zu akzeptieren und dann das eigene Leben so zu gestalten, dass es der eigenen Natur entspricht und dass man seine Bedürfnisse besser regulieren und leben kann. Und hier sind häufig dann ja eigentlich von selbst auch positive Auswirkungen, zum Beispiel auf Selbstwertprozesse, auf den Umgang mit anderen Menschen und auch die Beziehungsfähigkeit zu beobachten. Denn wenn man weiß, wie man tickt und wie man eben auch vielleicht nicht tickt und wie andere ticken, dann ist man einen ganzen Schritt weiter in puncto Selbstakzeptanz und dem, was im Social Media immer so schön als Selbstliebe bezeichnet wird. Auch wenn wir uns zum Beispiel mit der Hochsensibilität des eigenen Kindes oder der eigenen Kinder auseinandersetzen, ist es eben so wichtig, eine Art ja, Expertenwissen für sich selbst auszubilden und selber immer wieder sich zu informieren und schlau zu machen, denn es gibt tatsächlich Überschneidungsbereiche mit bestimmten diagnostischen Kriterien, die dann in der Praxis auch gern häufig und vielfach vergeben werden, wo man schon genau hinschauen muss, um zu verstehen, was ist jetzt Ursache, was ist Folge, was war eigentlich zuerst da. Und Hochsensibilität ist eben keine Krankheit und es ist ein Unterschied, ob im Grunde das Umfeld letztendlich kleine Veränderungen durchführen kann, damit die Veranlagung dann wieder sich entsprechend ausleben oder passend sein kann, oder ob eben ein permanenter Anpassungsdruck und der Versuch da ist, irgendwie doch noch reinzupassen in, sag ich mal, Schulsystem oder sonstige Zusammenhänge. Und da ist es schon immer wieder entscheidend, genau zu fragen, wo was eigentlich herkommt. da möchte ich mir dann auch gerne in weiteren Folgen nochmal die Probleme der Fehldiagnosen in Bezug auf die ADHS und den Asperger-Autismus anschauen. Übrigens kommt auch immer wieder die Frage nach einer Häufung in Familien, also einer sogenannten genetischen Komponente auch wieder auf. Und da können wir schon eine Häufung beobachten und das ist ja auch nicht verwunderlich. Und vielfach werden dann eben Eltern auch durch die Beschäftigung mit ihren Kindern oder mit den Themen ihrer Kinder erstmal auf eigene Themen und auf eigene Besonderheiten aufmerksam, die sie vielleicht bisher ihr Leben lang ganz gut angepasst, vertuscht, verschoben, verdrängt, wie auch immer haben. Und es beginnt ein interessanter und intensiver Prozess der Neubewertung. Und infolgedessen können sich eben auch schwierige Themen auflösen und neu integrieren. Es ist immer wieder ein schönes Erlebnis, sich mit Menschen auszutauschen, die sich in ähnlichen Themenwelten bewegen. Und auch gerade in puncto Hochsensitivität kann das Gefühl, verstanden zu werden und angenommen zu sein unter ja, Gleichgesinnten, sehr entlastend sein. Da gibt es heute ja viele Möglichkeiten übers Internet, Facebook-Gruppen und sonstige Netzwerke. Und schau dich doch einfach mal um, wenn du dich hier angesprochen fühlst und wenn du das Gefühl hast, du möchtest gern mehr erfahren. Bis dahin wünsche ich dir nun erstmal alles Liebe und viel Freude bei der Auseinandersetzung mit dem Thema Hochsensitivität. Und ich freue mich, wenn wir uns in der nächsten Folge wiederhören. Bis dahin, alles Liebe, deine Britta.